Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Unser Gast ist einer von drei Geschäftsführern der Beutelhauser Gruppe mit Hauptsitz in Passau. Das Unternehmen ist eines der größten Investitionsgüterhändler in Deutschland. Sein Motto lautet: Wir müssen die Menschen von den Fußfesseln befreien. Für ihn ist Transformation kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Zukunftssicherung von Unternehmen. Dies erfordert tiefes Verständnis der internen Prozesse, die Bereitschaft zur Abschaffung hinderlicher Strukturen und die Förderung von Eigenverantwortung bei den Mitarbeitenden. Wer Menschen erfolgreich führen will, muss das von Herzen tun. Ein Menschenfreund sein. Und das braucht es vor allem eins: Vertrauen in sich selbst, den Mut zu haben, loszulassen und sich verletzbar zu machen. So unser Gast. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Oliver Sova.
Sehr gerne, ich freue mich.
Ja, wir freuen uns auch. Schön, dass Sie der Einladung nachgekommen sind. Und wir beginnen meistens ganz locker mit der Frage: Was beschäftigt Sie aktuell, Herr Sova? Was geht Ihnen im Kopf herum?
Das Thema, was Sie in der Einleitung angesprochen haben, ja, das ganze Thema Transformation, das ist ja bekanntlich auch ein unendlicher Weg. Und insofern sind wir da mittendrin und das beschäftigt uns und mich auch sehr stark. Ja.
Sind Sie immer noch mitten in der Transformation, würden Sie sagen, mit der Beutelhauser Gruppe?
Ja.
Ja. Ein paar Informationen haben wir vorher schon rausgefunden. Ich meine, Sie sind ja auch sehr medial präsent, würde ich sagen. Sie haben viele Interviews schon gegeben und auch ein paar Artikel geschrieben. Ja. Es wäre, glaube ich, sehr interessant für die Hörer und Hörerinnen, wie kam es denn eigentlich dazu? Wir haben von einem sehr spannenden Meeting mit Herrn Sprenger gehört. Was war sozusagen der Ausschlag für Sie, dass Sie gesagt haben, wir müssen eine radikale Transformation durchlaufen?
Ja, man hat jeder so seine Lebensgeschichte und ich bin jetzt seit 20 Jahren bei der Firma Beutelhauser, also seit knapp 20 Jahren. Vorher war ich lange Jahre bei Jung Heinrich und davor gab es auch Firmen, bei denen ich schon war. Ja. Und man hat diese Dinge, die uns heute in einem hohen Maß gelingen, die wollten wir eigentlich schon viel länger und die wollten oder wollen auch viele andere Firmen. Aber in der Regel geht man so mit diesem ganz herkömmlichen Management-Klamauk an die Dinge ran und macht eigentlich das Ganze nur noch schlimmer, ja. Das ist aber nicht deswegen, weil man so böse ist, sondern es kommt einfach daher, weil da viel Unwissenheit auch dahinter steckt. Ja. Und wir haben das so mit aller Macht so bis Ende 2014 eben suboptimal funktioniert, so wie das viele andere auch tun. Und haben dann, das war jetzt genau vor 10 Jahren, im Februar 2015 eben Reinhard Sprenger kennengelernt durch einen glücklichen Zufall. Ja. Und ein paar Jahre vorher wahrscheinlich wären wir auch aneinander vorbeigelaufen. Und der hat uns mit der Systemtheorie von Niklas Luhmann eben in Verbindung gebracht oder in Kontakt gebracht, ja. Dass Verhalten kontextabhängig ist und dass es nicht um das Individuum geht, sondern immer um die Institutionen im Unternehmen, die Verhalten verursachen. Das war für uns ein komplett blinder Fleck und seit diesen 10 Jahren geht das Unternehmen nämlich genau in die richtige Richtung und da hat sich bei uns wirklich grundlegend was verändert, vor allem zuerst mal in den Köpfen der drei Geschäftsführer.
Können Sie ein Beispiel nennen, wo das dann in der Praxis zum Tragen kommt? Also ich vermute mal, Sie haben dann kein Visionen-Plakat bei sich in der Firma hängen, was die 5 Visionen sind, also Vertrauen und wir arbeiten zusammen alle schön brav oder sowas gibt es dann wahrscheinlich nicht. Gibt es da noch mehr, an was man das erkennen kann, dass da Umdenken passiert ist?
Ja, also dieser Wertekanon oder diese Unternehmensphilosophien, die Sie da gerade ansprechen, die hingen vorher an der Wand. Und das hat sich auch rumgedreht, ja, weil ist ja mal eine Kultur, kann man nicht herbeitexten und herbeireden, sondern die Kultur oder das kulturelle Leben, das entsteht aus dem, wie das Unternehmen letztendlich per Institution gebaut ist, ja, weil eben dieser Kontext Verhalten verursacht. Und ich meine, da gibt es viele Beispiele und das kann man auch nicht isoliert betrachten, aber jetzt wenn man 3 große Beispiele hernimmt, Sie hatten es im Intro erwähnt, wir sind Investitionsgüterhändler. Ja. Das heißt, wir kaufen Maschinen ein, verkaufen die, vermieten die, beservicen die und wir waren früher extrem vertikal organisiert im Unternehmen. Und wenn man das mal genau nimmt, sind vertikale Abteilungssilos, ja, die sind in einem hohen Maß kundenfeindlich. Ja. Und so bewegen sich Menschen auch in den Silos drin und deswegen gibt es auch kein Silo-Denken im Unternehmen, sondern nur Silo-Verhalten. Ja? Die einzigsten, die in Silos denken, sind die Unternehmensleitung, weil die bauen die eben. Und wir haben diese oder Silos aufgelöst. Wir führen den Laden jetzt seit 2017 nach Regionen. Da gibt es einen Regionalleiter, der wirklich vollumfänglich in den Regionen in Passau, Regensburg, Nürnberg, Dresden, wo wir unterwegs sind, für die Region verantwortlich ist. Ja? Und eben nicht mehr den Vertriebsleiter, den Kundendienstleiter, den Mietparkleiter. Das ist ein wesentlicher Punkt für, wann bei uns die Vertriebsleute, da haben wir über 70 sehr stark mit persönlichen Zielen und Geldsäcken geführt, incentiviert eben, Rohertrags bezahlt, das ist auch alles weg. Ja. Aber das sind zwei größere Beispiele, aber gibt es viele, viele kleine. Ja. Und letztendlich ist die Überlegung immer folgende: Führung beobachtet eigentlich immer Verhalten von Menschen. Ja. In der Regel bemängelt man das Verhalten und fängt dann immer an, individuell an Menschen rumzuschrauben. Und da geht der gedankliche Rohrkrepierer an, ja, um das mal salopp zu formulieren, sondern du musst in den Spiegel gucken und zu überlegen, welche Institutionen, welcher Rahmen verursacht das Verhalten von Menschen. Ja. Und wenn Menschen, wenn man glaubt, dass Menschen in Silos denken, dann muss man die Silos abschaffen und nicht versuchen mit Werten Menschen versuchen zu massieren und zu motivieren. Ja.
Jetzt könnte man da ja sagen, jetzt haben sie dann die Unternehmen nach Regionen aufgeteilt. Jetzt sind es ja eventuell auch Silos, aber das klang jetzt so, dass sie innerhalb dieser Region alle Verantwortlichkeiten zusammen haben, um vollumfänglich das, was in der Region gebraucht wird, da abzuwickeln.
Ja. Gut, ist ja nicht schwarz und nicht weiß, ja, sondern es gibt nach wie vor bei uns natürlich Zentralfunktionen, es gibt eine Matrixfunktion, es gibt eine Geschäftsleitung, es gibt die Regionen und insofern ist eine Region auch nicht zu 100% autonom. Also du bist auch da wieder auf Zusammenarbeit angewiesen. Aber ich sag mal, wichtig ist, dass man das Thema Silo so weit wie das geht zurückfährt, auf ein erträgliches Minimum reduziert und dann braucht es aber auch noch Menschen, die Lust auf Zusammenarbeit haben, ja. Und das sind so die zwei Schlüssel. Und das ist auch nicht schwarz und nicht weiß. Und sowas gelingt auch nicht zu 100%. Und deswegen habe ich ja eingangs gesagt, diese Transformation, die endet nie. Da kommen wieder neue Leute ins Unternehmen. Die kommen in der Regel auch wieder aus Unternehmen, die sehr stark in diesen vertikalen Silos organisiert waren. Die muss man wieder sauber onboarden, mit denen arbeiten und. Ja.
Ja. Jetzt haben Sie schon ein bisschen was von Ihrer Branche erzählt, aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen, und wir erzählen ja auch viel über die Systemtheorie hier, weiß, dass man ein Unternehmen nicht ohne seine Umwelt verstehen kann. Können Sie noch ein bisschen Einblick geben in Ihre Branche? Wie funktioniert die? Was ist eigentlich Ihre Wertschöpfung? Und damit anschließend dann auch die Frage, warum hat es diese Transformation überhaupt gebraucht bei Ihnen?
Also Beutelhaus ist ein alteingesessenes bayerisches, niederbayerisches Passauer Unternehmen, gibt seit 1860 viel Tradition und auch viel Stahl und Eisen. Ja, ich sage, wir sind Investitionsgüterhändler, wir haben drei Geschäftsbereiche. Das eine so, wir sagen immer gelbe Feld dazu, weil das mit Liebherr zusammenhängt, Baumaschinenhändler. Und der zweite große Block ist alles, was Intralogistik ist, mit Flurförderzeugen, dort mit Linde als Hersteller. Und der dritte Bereich ist die Kommunaltechnik, dort mit Mercedes-Benz Unimog. Wir kaufen die Produkte praktisch vom Hersteller ein, verkaufen die an die Endkunden, vermieten die aber auch und haben letztendlich das komplette After-Sales-Business mit dabei, mit Ersatzteilen, mit Service, mit Werkstätten, mit allem, was dazu gehört. Wir haben 27 Standorte in Deutschland, haben mittlerweile über 1500 Leute und machen einen Jahresumsatz in etwa so von 600 Millionen Euro Umsatz. Und mittlerweile eben auch sehr viel digitale Lösungen. Ja. Also ich sag mal, viel Stahl und Eisen, stationäres Geschäft, aber eben auch viel digitale Lösungen. Ja. Und was uns zu der Transformation getrieben hat, ist, dass wir aufgrund der Größe und des starken Wachstums da irgendwo auch organisatorisch irgendwo an Grenzen gestoßen sind und gemerkt haben, dass die Stimmung nicht so gut ist, ja, dass es nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich funktioniert. Und insofern gab es da auch so einen gewissen Schmerzpunkt. Und dann hat man 2016 noch eine ERP-Einführung richtig gegen die Wand gefahren. Da sind dann richtig Schmerzen da, ja, weil dann brauchst du 4,5 Monate, um eine Rechnung rauszubringen. Und das letztendlich hat alles dazu geführt, plus eben die Erkenntnisse oder die Zusammenführung mit der Systemtheorie Niklas Luhmann und Reinhard Sprenger. Und so hat sich das eben bei uns entwickelt, ja.
Wie nah sind Sie denn an dem Markt noch dran? Und das gibt mir die Chance, die Frage von meinem vierjährigen Sohn reinzuflicken. Ja, der wollte nämlich wissen, ob Sie schon mal in so einem Bagger gesessen sind oder in so einem Radlader. Wann saßen Sie denn da zuletzt mal echt drin in so einem Radlader? Und natürlich die Frage, die natürlich die Systemtheorie natürlich induziert, ist so ein bisschen so, wie nah sind Sie denn am Markt noch dran? Ja, sind Sie als Geschäftsführung von so einem großen Konzern schon noch in der Lage, Marktimpulse wahrzunehmen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, aber ich meine, die Frage ist immer, was man eigentlich damit meint. Ja, wenn man das damit meint, in dem Bagger zu sitzen, dann wüsste ich gar nicht mehr, wann das war. Das ist nämlich schon sehr lange her. Aber ich sage mal, wir sind sehr nah dran, ja, weil wir auch, ich sage mal, das Unternehmen, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, das eine ist, dass wir diese Abteilungssilos aufgelöst haben, soweit wie das irgendwie geht. Und das zweite Wichtige ist, dass wir wirklich das Unternehmen von den Entscheidungswegen her hierarchisch auf den Kopf gestellt haben. Ja. In der Regel wird hierarchisch immer oben entschieden, da werden Entscheidungen gefällt, obwohl man keine Ahnung hat, was da eigentlich passiert. Und heute ist es bei uns in einem hohen Maß so, dass die Menschen, die Fachkompetenz haben, die nämlich nah am Kunden dran sind, auch die Entscheidung treffen können. Ja. Und das hören ja jetzt unsere Hersteller nicht ganz so gerne, aber so ist es halt mal, weil diese Produkte und auch die Dienstleistungen, die wir da haben, ja, das ist alles nicht Rocket Science. Das ist sehr vergleichbar. Das ist in vielen anderen Branchen auch so. Auch selbst bei Autos, bei LKWs können Sie überall beobachten, auch bei Software. Aber die Frage ist, was leistet eigentlich wirklich den Mehrwert zum Kunden? Ja? Und das ist die Organisation. Menschen, die nah am Kunden sind, die wirklich horizontal, schnell, flexibel und lösungsorientiert agieren. Und insofern, glaube ich, sind wir mit unserer Organisation sehr nah am Markt. Ja.
Das wär jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Ne? Bringt Ihnen, also da geht mir natürlich das Herz auf, wenn ich das höre, wie Sie gerade die Organisation beschreiben. Ja? Aber bringt es denn auch was? Ne? Haben Sie dadurch einen echten Wettbewerbsvorteil und merken Sie den in Zahlen? Ja. Und das vermute ich jetzt mal, aber vielleicht lässt sich das auch gar nicht so klar darstellen, ja. Also.
Stimmt, also so klar und eindeutig lässt sich das nicht messen und darstellen. Ja. Da gehört ein gewisser Glaube auch mit dazu. Aber das ist ja auch kein Phänomen in unserer Branche, sondern letztendlich Produkte und Dienstleistungen analoger und digitaler Art, ja, die werden ja letztendlich immer vergleichbarer. Und den echten Mehrwert zum Kunden, das geht einem ja selber so, wenn man hin und wieder Kunde ist im privaten Bereich oder im geschäftlichen Umfeld. Ja, da geht es darum, dass du einen Ansprechpartner hast, der eigentlich versteht, wo dein Problem ist und dann eben eine Lösung produziert. Und es werden aber nur Menschen schaffen, die nicht, ich sag mal, mit persönlichen oder individuellen Zielen und Geldsäcken geführt werden, ja, und in Abteilungssilos hängen, sondern Menschen, die wirklich auch per Institution die Möglichkeiten haben, ja, ich sag mal, diese Dinge zu realisieren. Und das merken wir, ja. Und unsere Performance bei unseren Herstellern ist gut, unsere Marktanteile sind gut, die Entwicklung grundsätzlich auch. Also insofern bin ich da fest von überzeugt, dass das ein großer Schlüssel ist, ja. Okay. Zahlt im Übrigen nicht nur auf den wirtschaftlichen Erfolg ein, auch zum Thema Fachkräftemangel. Sowas zieht auch Menschen an, ja, weil Menschen können sich heute aussuchen, wo sie arbeiten. Und auch da wieder, ja, das kommt ja gar nicht drauf an, was man den ganzen Tag so macht. Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Das ist immer die Art und Weise, wie man das was zusammen macht.
Ja, jetzt erlaube ich mir mal die Anschlussfrage, weil wenn ich jetzt bei Kunden oft unterwegs bin und ich ihnen auch dann diese Impulse sage, dass man an den Systemen arbeiten sollte und so weiter, kommt immer die Frage, ja, David oder Herr Simhofen, sagen Sie mal, was machen denn da die Führungskräfte überhaupt noch? Jetzt haben Sie gesagt, die Hierarchie haben Sie auf den Kopf gestellt. Was machen Sie denn jetzt dann den ganzen Tag, wenn ich Entscheidungen treffen?
Ja, ich meine, aber das, was wir jetzt machen, die Frage hätten wir vor 30 Jahren auch schon stellen können. Ja. Wenn ich als Führungskraft die Aufgaben von der Vertriebsmannschaft erledige oder vom Innendienst, ja, dann müsste man im Umkehrschluss den Verkäufer erfragen, ob er auf 20% oder 30% seines Gehaltes verzichtet, weil dann mache ich ja seinen Job. Und ich glaube auch, dass eine Führungskraft, ist ja, die Frage ist, was muss die eigentlich können, ja? Und ich sag mal, für mich ist fachliches Know-how eher hinderlich, ja? Sondern eine Führungskraft ist eher jemand, der im Hintergrund agiert, der zurücktritt, der einen Rahmen schafft, wo leistungsfähige und leistungswillige Mitarbeiter auch die Leistungsmöglichkeit haben, ihre Kompetenz auch zu entfalten, ja? Und eine Führungskraft ist ein guter Gastgeber, ja, der einen Rahmen baut, wo sich die Menschen wohlfühlen, wo die eben gut agieren können.
Ja, ich habe mir auch noch aufgeschrieben, die Frage, es würde mich interessieren, ob wie Sie mit Ihrer eigenen Zeit umgehen. Also normalerweise, wenn man mit Geschäftsführern redet, findet man dann den Termin in den nächsten 3 Monaten eher nur schwer und dann vielleicht eine halbe Stunde irgendwie von 18 bis 18.30. Ja. Haben Sie Blocker in Ihrem Kalender? Blocken Sie Zeit, sich zu nachdenken? Also wie organisieren Sie dann auch Ihre Zeit?
Also das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Ja. Ich bin jetzt 56 und das Thema Zeit und Stress und was da alles immer ist und Jahresende und keine Ahnung was. Ja. Für mich ist das eine Bankrotterklärung. Ja. Und wenn eine Führungskraft darüber jammert oder wenn das tatsächlich so ist, dass man 3 Monate braucht, um Zeit von jemandem zu bekommen, da läuft grundlegend was falsch. Und für mich ist das, um das auf den Punkt zu bringen, eine Disqualifikation von der Führungskraft. Und wenn sowas schon in der Unternehmensleitung ist, ja, dann muss man sagen, dann geheim.
Zeit, das ist ja die Realität.
Okay, aber Zeit hat jeder die gleiche, ja. Und deswegen, man sagt, ich habe keine Zeit. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann sage ich eigentlich, mir ist es nicht wichtig. Dann ist die Frage, mit was verbringe ich eigentlich meine Zeit? Spannendes Thema, ja. Und dann ist wieder die Frage, bin ich eine Führungskraft, die Mikromanagement betreibt, die überall mit dabei ist, ja, die überall Entscheidungen treffen will, dann werde ich genau dahin kommen, was Sie beschreiben, dann werde ich Schwierigkeiten bekommen mit meiner Zeit, ja. Und deswegen ist es mal wichtig zu sagen, welche Rolle gibt es denn eigentlich im Unternehmen, ja? Und was ist die Rolle einer Führungskraft und was ist sie eben auch nicht, ja? Und ich persönlich, es gibt manchmal auch Tage, ja, wo ich sage, okay, manchmal ein paar Dinge gleichzeitig, aber in der Regel habe ich keinen Stress. Und wenn mich jemand braucht, dann kriegt er mich gleich am gleichen Tag, ja? Und ich habe, was ich mir geblockt habe, ist eine Mittagspause, ja. Und für mich ist geblockt das Wochenende und für mich ist geblockt das Thema Urlaub, ja. Und wenn ich im Urlaub bin, ist bei mir auch das Handy aus, da ist Teams aus, da ist alles aus und es funktioniert wunderbar, ja. Und vielleicht auch da nochmal ergänzend, ja, wenn man um das Thema Führungskraft redet, ja, dann meint man ja mal implizit, es geht darum, Menschen zu führen. Oder?
Eine Führungskraft soll ja diesen. Ja, diesen People Lead oder so, ne? So, ja. Ja, was bist du, People Lead? Ja, also das impliziert, dass man quasi mit Menschen, dass man die führt und denen sagt, was sie machen sollen. Ja.
Ich behaupte aber genau das Gegenteil. Den einzigsten Menschen, den es zu führen gibt, das bist nur du selbst.
Ja. Ja gut, folgerichtig, ne? Wenn ich Systemtheorie ernst nehme, dann muss ich nur die Strukturen verändern und lasse ich bitteschön die Finger von den Menschen, ne? Also, und Wenn die Strukturen das begünstigen, dass meine Führungskräfte Mikromanager sind, dann muss ich an den Strukturen was ändern. Ne? Also selbst der Führungskraft kann man jetzt keinen Vorwurf machen, dass du Mikromanager bist. Dann muss man auf die Strukturen schauen. Ja? Was begünstigt denn das?
Absolut. Ja. Wenn ein Bereichsleiter, ein Abteilungsleiter, der ist auch wieder nur kontextgetrieben. Ja.
Ja.
Und insofern ist einmal, geht es immer bei einer Unternehmensleitung an, immer ganz oben. Ja. Und ich sage das auch ganz bewusst, ja. Das ganze Elend, was bemängelt wird, das kommt in der Regel immer von oben und meistens von ganz oben. Und das ist eben dieses unklare Denken, die ganz oben, die machen es ja nicht mutwillig so, sondern es ist einfach fehlendes Wissen.
Ja, und plus den Stress, den sie haben, ne? Also wenn die sagen, keine Zeit und Stress, also Stress ist auch ganz ein schlechter Ratgeber, weil der macht nämlich Kreativität kaputt, ne? Das weiß man, ist ziemlich gut erforscht, ja, und dann kann ich auch keine schlauen Entscheidungen mehr treffen, ne? Weil dann reduziert sich meine Entscheidung auf so eine 4-Felder-Matrix, die mir der Berater vorlegt, also unterkomplex, würde ich oft sagen, ja. Und dann wird es nicht gut.
Aber ja. Das Thema gefühlter Stress oder gefühlte Zeitnot, die entsteht ja eigentlich immer dann, wenn man unklar im Kopf ist. Ja? Und ich sage das immer wieder, klar denken, klar reden, klar handeln. Ja? Wenn man aber nicht klar denkt, dann wird man unklar reden und dann wird eigentlich nur Schwachsinn passieren, wenn man es auch noch tut. Ja? Und das können Sie reihenweise beobachten. Und es wird immer oben wird unklar geredet und es wird unklar gehandelt und dann eskalieren diese Dinge. Aber dass man mal in den Spiegel guckt, welchen Anteil habe ich eigentlich daran, ja? Mit meiner Unklarheit, mit meinem unklaren Tun, da wird 80% ist da von ganz oben verursacht, mindestens, ja.
Ja, spannend. Jetzt ist die Beutelhauser Gruppe ja ein Traditionsunternehmen, ein familiengeführtes Unternehmen. Mhm. Und auch das ist natürlich aus systemtheoretischer Sicht sehr interessant. Deswegen die Frage, wie relevant ist denn die Historie und das gesamte Familiensystem noch bei der Beutelhauser Gruppe? Wirkt das stark? Merken Sie das?
Ja, aber da muss man auch wieder sagen, warum gibt es eigentlich Unternehmen? Ja? Und eigentlich ist es Jacke wie Hose, ob ein Unternehmen 160 Jahre alt ist oder 10 Jahre alt oder 5 oder eine Woche. ich sag mal, letztendlich gibt es Unternehmen dafür, ja, oder die Legitimation von Unternehmen ist es, jeden Tag einem Kunden einen Mehrwert zu liefern. Und immer, da machen Familienunternehmen oft einen großen Fehler, dass sie immer auf die Tradition hinweisen. Immer die Frage ist, was soll das sein? Ja? Tradition ist ja kein Wert. Ja? Und manchmal ist Tradition extrem hinderlich. Ja? Und ein Familienunternehmen ist auch kein Wert an sich, genauso wenig wie ein Konzern ein schlechter Wert ist. Ja? Weil es wird ja oft immer unterstellt, dass Mittelstand so gut ist, ein Familienunternehmen auch und Konzerne immer schlecht. Und für mich gibt es die einzigste legitime Unterscheidung zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Unternehmen. Das ist das Maß der Dinge. Und ich habe das Glück, ich sage mal, dass ich zwei Geschäftsführerkollegen habe, denen zu gleichen Teilen des Unternehmens gehört, die Dinge sehr ähnlich denken wie ich und auch genauso beurteilen. Und das ist was, das weiß ich wieder zu schätzen. Dann hat man hier Rahmenbedingungen, in denen man sich wirklich sehr, sehr frei bewegen kann, wo sich halt Konzerne aufgrund ihrer schieren Größe schwer tun. Ja. Aber ich sage mal, in der Regel kann Familie auch hinderlich sein.
Mhm. Ja, aber die Frage, die sich ja daraus ergibt, ist, das sagt ja auch Reinhard Sprenger immer, ne, dass Balance eine Illusion ist, sondern dass Balancieren die notwendige Aktion ist. Genau. Und gerade in Familienunternehmen, die schon lange Bestand haben, ist natürlich die Historie, die wirkt ja bis heute auch rein. Deswegen kann man sich ja schon fragen, wie dieser Balanceakt zwischen Innovation und Tradition gelebt und gemacht wird in so einem Unternehmen.
Also ich sag mal, das Balancieren, das gelingt uns sehr gut. Das ist nicht jeden Tag gleich, aber ich sag mal, so in der Summe, sage ich, dieses Balancieren gelingt uns da sehr gut. Ich sag mal, diese Mischung aus Tradition und stationärem Geschäft, aber dann auch digitalen Lösungen und das Thema Transformation, da bin ich persönlich auch sehr, muss ich wirklich sagen, sehr zufrieden mit. Ja. Nicht jeden Tag gleich, aber meistens.
Sehr schön. Digitale Themen ist mein Stichwort. Wie sieht's denn aus? Sie haben schon die Relevanz von der Software, von Automatisierung, und da schließe ich jetzt KI als fortgesetzte Automatisierung mit ein. Wie wichtig ist das? Gehen Sie vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf ein. Machen Sie da extra Teams, die dieser speziellen Marktanforderungen noch mal Rechnung tragen? Vielleicht können Sie uns dann einen Einblick geben, wenn Sie was erzählen dürfen.
Ja, gerne. Da ist auch, glaube ich, wieder ein wichtiger Punkt. Digitalisierung, KI ist ja letztendlich ein Passwort. Ja. Letztendlich die Frage ist, was ist eigentlich damit gemeint? Ja. Um was geht es bei Digitalisierung? Und wenn Sie sich da vor 1000 Menschen hinstellen und da die Frage stellen, da werden Ihnen 1005 entgegenrufen, Technik, Software. Und ich behaupte, dass Software, die Technik, weder das Problem noch die Lösung ist. Ja. Und das können Sie auch reihenweise beobachten, wenn Digitalisierung in einem Unternehmen scheitert, dann doch nicht wegen der Technik, sondern dann scheitert es immer wegen den organisatorischen und vor allem auch wegen diesen kulturellen Schieflagen. Ja. Und wenn Digitalisierung und auch die Nutzung von KI am Ende des Tages funktionieren soll, braucht man eindeutige Daten. Ja. Und wenn ich eindeutige Daten brauche, muss ich vorher meine Prozesse wirklich synchronisieren, weil Daten immer in Prozessen unterschiedlich verwendet werden. Ja. Und wenn ich Prozesse harmonisieren und synchronisieren will, dann muss ich Ordnung und Struktur in der analogen Welt schaffen. Und deswegen beginnt Digitalisierung nicht mit der Technik, sondern die beginnt immer im Prozess. Ja. Und wenn man das mal auf den Punkt bringt, ist die Digitalisierung keine technische Revolution, sondern das ist ein sozialer Umbruch, weil sich das Arbeiten der Menschen verändert. Und die Digitalisierung ist nichts weiter wie eine weitere Automatisierung von Standardprozessen. Punkt. Das ist nicht Rocket Science, ja?
Ja, richtig. Ja. Ich denke auch, dass das eigentlich ein sozialer Umbruch ist. Also ich glaube, man kann es am besten selber spüren an dem Thema, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe eine bestimmte Information, ich habe die gegoogelt, ja. Da hat man eine hohe Legitimation und Glaubwürdigkeit und sagt, ja, wo hast du es denn gefunden? Ja, da bei Süddeutsche oder was auch immer. So, ah ja, okay, lass uns weiterdenken und man baut drauf auf, dann nimmt man das her. Wenn ich jetzt, und ich sehe es im Kontext ganz oft, ne, wenn jetzt jemand sagt, ja, das habe ich mit ChatGPT gemacht, dann zack, schwupps, ist der weg. Der hört dir nicht mehr zu. Ne? Das ist quasi, als ob diese Information nicht da wäre. Ja, oder es wird nicht die hohe Relevanz oder es wird nicht ernst genommen. Ja? Und das ist dieser kulturelle Umbruch, der da stattfinden muss. Ne? Zu verstehen, eine KI, die kann mir relevanten Input geben, ja, aber ich bin immer noch der Experte und ich denke die weiter. Ja? Und momentan sind wir an der Stelle, ich droppe da einen KI-Input hin und die Leute nehmen das nicht, die denken nicht weiter. Ja? Nehmen sie das als Ergebnis und sagen, das ist es jetzt. Ich sage, nein, jetzt lass uns mal drauf weiterdenken. Ja? Also bin ich voll dabei bei Ihnen, dass das eher eine soziale Regeln, die sich etablieren müssen, ja, also die kulturell verankert werden müssen in der Gesellschaft. Wie gehe ich mit KI-Content um? Ja, wenn 20% von mir kommen, ist das jetzt gut oder schlecht?
Ja, absolut. Aber das ist schwierig, ja, weil letztendlich ein Wolf Lotter, der beschreibt das immer so schön mit Kontextkompetenz. Das ist, wenn man die Zusammenhänge denken und erklären kann. Und da werden oft irgendwelche Buzzwords im Raum geworfen. Da gibt es viele Themen, Work-Life-Balance und Digitalisierung und KI und Authentizität und whatever, ja. Aber ich sag mal, keiner versteht eigentlich die Zusammenhänge. Und wenn man über Transformation redet, ja, wo am Ende die Digitalisierung steht, da geht es zuallererst um die Kultur, um das Soziale, um das Organisatorische und dann folgt die Technik. Aber das zu denken ist schon mal das große Kino und ist immer das aber dann letztendlich umzusetzen, ja, weil da gibt es keine Leuchtturmprojekte, wo man irgendwelche Software mal schnell installiert und ist die Welt anders, sondern das ist wirklich was, das Unternehmen komplett auf den Kopf zu stellen, ja, abzubauen, wie ich vorhin geschildert habe, diese Abteilungssilos, all das, was letztendlich Menschen an freier Arbeit hindert, weil wenn sie das nicht tun, ja, dann werden sie all das, was in der analogen Welt an Schrott da ist und an Schieflagen, die werden sie digital abbilden müssen. Und es war auch der Grund, warum wir in 2016 mit InfoLN damals mit der ERP-Einführung gescheitert sind. Nicht wegen der Software, sondern wir haben damals versucht, über 150 Firmengeschichte in ein System zu pressen. Und wir sind jetzt 2021 mit SAP S/4HANA Go Live gegangen und es hat funktioniert. Natürlich ist es von der Architektur bei weitem eine bessere Software wie ein InfoLN, aber wir haben in der Zwischenzeit das Unternehmen aufgeräumt. Ordnung und Struktur schaffen in der analogen Welt, ja.
Ja, der Spruch kommt mir bekannt vor. Ne? Also es gibt da so einen Spruch, wenn ich einen schlechten Prozess digitalisiere, dann habe ich einen schlechten Prozess, der digitalisiert ist. Ja? Ja. Also das schwingt damit. Also sehe ich genauso auf den Punkt. Ja. Ja.
Herr Eignert, da bin ich ja. Aber das, wenn Sie auch wieder diesen 1000 Leuten sagen, da klatschen alle. Ja,
ja, genau. Das ist ein schönes Passwort. Und sagen, ja, jawohl, genau.
Ja, genau.
Und sagen so, ja, aber dann...
Aber was wirklich,
doch erst drum.
Genau, aber was dann wirklich im Unternehmensalltag zu tun ist, den Laden, ich sag mal, organisatorisch, institutionell umzubauen, dass es auch gelingt, ja. Da steigen die meisten gedanklich aus und dann gibt es welche, die verstehen es und sehen aber dann den Riesenberg Arbeit, ja, und dann fehlt der Mut und die Konsequenz in der Umsetzung. Und das können Sie überall beobachten, auch in Verwaltungen zum Beispiel, ja. Aber wenn man das nicht denkt und wenn man nicht diese Kraft hat und den Mut und die Ausdauer, dann wird Transformation niemals gelingen, ja?
Ja. Ja, wir Agilisten kennen das, ne? Wir haben so eine Standardsoftware, vielleicht kennen Sie auch, die heißt Jira, heißt die, ne? Die kann so Tickets verwalten, ne? Und wenn es um Agilität ging, dann so, ja, da müssen wir Jira einführen. Ich so, nee, also ich müsste nicht die Software einführen, damit ihr agil arbeitet, ne? Müssen wir ganz was anderes machen. Ja. Und das wiederholt sich irgendwie wieder, ne? Gerade eben, habe ich so einen Eindruck. Und bei Jira hatten wir es genauso, ja. Das irgendwie fehlt halt einfach, also und ich glaube, ich habe eine Hypothese, woher das kommt. Es kommt halt daher, dieser systemtheoretische Blick, den viele halt nicht haben. Die andere Seite ist, ich denke, das Unternehmen ist eine Maschine. Und dann ist das total folgerichtig. Also wenn ich jetzt denke, es ist eine Maschine, dann muss ich nur die Software austauschen und dann funktioniert die Maschine wieder. Also tue ich Jira rein, damit ich agil arbeiten kann. Also das ist immanent, ist es richtig sogar. Ja, aber ist natürlich, wenn wir die Systemtheorie zu Rate ziehen, ist es ein Trugschluss. Ja.
Absolut. Und das hat auch bisher ganz gut noch funktioniert. Und am Ende des Tages hat ja all das, was man da an Gymnastikübungen im Unternehmen jeden Tag macht, das hat bisher der Kunde ja gezahlt und auch verziehen. Ja. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass da viele Hersteller auch aus Asien, aus China vor allem auch kommen, ja, mit wirklich guten, innovativen Produkten, die teilweise westlichen deutlich überlegen sind und dann noch 30% weniger kosten, weil die eben diesen ganzen Firmenautismus eben nicht in der Kalkulation mit drin haben. Und dann werden wir mal sehen, wer diesen Konkurrenzkampf wirklich überlebt. Ja. Und ich glaube, auf Dauer wird sich das keiner leisten können. Ja. Also wird es höchste Eisenbahn, damit anzufangen, diese Unternehmen aufzuräumen. Und jetzt bin ich wieder da, wo ich eingangs war. Dafür braucht es die Klarheit in der Denke in den Unternehmensleitungen. Ja. Und dann braucht es aber auch die klare Ansprache in den Unternehmensleitungen, klar Sachen, was Sache ist. Und dann kommt das Nächste, was wichtig ist, dass man halt auch zu 80% mindestens die Dinge tut, die man auch erzählt. Und dann wird da ein Schuh draus. Ja.
Ja. Jetzt wissen wir alle und die Zuhörer und Zuhörerinnen mittlerweile wahrscheinlich auch, dass Best Practices jetzt nicht ideal sind, und das will ich Ihnen jetzt auch gar nicht abverlangen. Aber mich würde trotzdem interessieren, vielleicht nochmal einen Schritt tiefer oder einen Schritt weiter zu gehen. Und wie Sie das institutionell tatsächlich hingekriegt haben, auch aufzuräumen im Unternehmen, ne? Weil es gibt ja wahrscheinlich, wenn man dann anfängt, in so einem großen Unternehmen tausende von Baustellen, und irgendwo muss man einfach mal anfangen und man kann nicht alles auf einmal machen. Mhm. Jetzt gibt es solche Sachen wie Schutzräume zum Beispiel, aber können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie Sie das wirklich konkret angefangen haben, aufzuräumen, ohne gleich hier den Disclaimer vorwegzunehmen, dass man das jetzt nicht eins zu eins übertragen sollte?
Ja. Aber gut, aber den nehme ich gleich mal vorweg, ja, weil diese Illusion dieser Blaupausen, ja, oder Best Practices, das können Sie knicken, ja. Und da muss letztendlich jeder seinen ganz eigenen Weg finden. Und was für mich die Basis ist, ist eben Menschen wie ein Reinhard Sprenger, wie ein Wolf Lotter, ja, oder ein Niklas Luhmann, die wirklich einem die Theorie in die Hand geben. Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Ohne die ist alles nichts, ja. Und dann muss man aber einfach anfangen, ja. Und wenn man dann die Klarheit auf Geschäftsleitungsebene hat, so war das dann bei uns. Wir haben die Dinge begonnen, erstmal aufzuschreiben, ja. Und es geht ganz schnell, dass dir reihenweise Hunderte von Dingen einfallen, die uns und unseren Leuten da diese Motivation rauben. Und dann haben wir begonnen, diese Dinge abzuschneiden, zu verändern, ja. Und es ist aber nicht so, dass das heute alles erledigt ist. Wir finden nach wie vor immer noch Dinge, wo wir sagen, das geht weiter, ja. Aber das ist mittlerweile bei uns im Unternehmen verankert im Alltag, ja. Da braucht es keine eigenen Schutzräume oder irgendwelche separaten Trainings oder irgendwelche Mechanismen, sondern das ist heute Teil unseres Tuns. Und das ist, glaube ich, wichtig, ja.
Also Sie reden von zum Beispiel 360-Grad-Feedback. Sie haben von persönlichen individuellen Boni und Incentivierung von Vertrieblern gesprochen. Das sind so Sachen, die Sie identifiziert haben. Und dann haben Sie einfach gesagt, das machen wir nicht mehr, zum Beispiel.
Klar. Ja, wenn man sich das mal überlegt, ja, allein kann man da noch mal ein bisschen einsteigen dazu. Das ganze Thema individuelle Ziele und Geldsäcke. Ja, immer das ist ja das, dieses Thema, dieses übergriffige Motivierend. Ja, Menschen motivieren zu wollen, ist ja vollkommen illusorisch, ja. Ist immer das Einzige, was du tun kannst als Unternehmensleitung oder überhaupt als Führungskraft, Demotivation zu verhindern. Motivation ist immer intrinsisch. Und du kannst nur gucken, Demotivation zu verhindern und allein aufzuhören zu versuchen, Menschen zu motivieren und jetzt Dinge zu tun, die die Motivation rauben. Ja, da wird schon mal Verhalten ganz anders. Und ich kenne keinen, ja, und ich habe das Thema individuelle Ziele, den ganzen Abgleich und die Geldsäcke, die dahinter hängen, die habe ich als Unternehmensleitung erlebt, ich habe das bei Jungheinrich als leitender Angestellter erlebt oder ganz früher als Verkäufer in sämtlichen hierarchischen Ausprägungen. Das frustet doch jeden, ja. Damit hat keiner Freude, ja, und das hat mit Kundennutzen nichts zu tun, ja. Und allein, wenn man solche Dinge durchdenkt und abschafft, ich sage mal, verhindert man Demotivation beim Menschen. Und im Kern sprechen solche individuellen Ziele und Geldsäcke auch noch gegen die horizontale Zusammenarbeit. Ja? Wenn man nämlich genauso steuert und führt und bezahlt und wundert sich dann, dass Menschen nicht zusammenarbeiten, da braucht man sich nicht wundern. Ja.
Ja. Und es ist teilweise sehr subtil, ne? Also ja. Ich habe mit dem Scrum-Team neulich über Metriken und mich unterhalten, ne? Also das kommt dann so, diese Velocity oder diese Durchsätze, die Teams dann machen, die wird dann gemessen, ne? Und das sind viele kleine Fallen, die einem da gestellt werden, ne? Weil dann werden diese Zahlen publik und dann fängt irgendeiner an, diese Zahlen zu vergleichen. Ja, und somit habe ich eine negative Incentivierung, also eine Art Bestrafung, sei es nur, dass der Ruf des Teams geschädigt wird, ne? Und schon schwupps habe ich mit einem Incentive eingebaut. Und das ist zwar kein Geldsack, aber die Wirkung ist die gleiche, ne? Also wie machen Sie das, dass Sie da quasi aufpassen? Da muss man wie ein Wachhund aufpassen. Wahrscheinlich passen alle auf, dass das nicht passiert. Aber das ist sehr, sehr gemein. Das poppt auf einmal rauf, ja, ohne dass man es
Und trotzdem passiert es immer wieder, ja, weil das ist ja nicht schwarz und nicht weiß und es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir leben ohne Zahlen, ja. Wir messen natürlich auch Erfolg, ja. Aber ich sag mal, das ist eher so die Performance. Aber gedanklich geht es immer an, wenn man individuelle Ziele setzt. Wir haben auch ein Unternehmensziel, ja, und es gibt auch Ziele in den Regionen, das ist aber eine Himmelsrichtung, ja. Wenn man dann aber anfängt, solche Ziele auf Individuen runterzubrechen, dann wird es wirklich kriminell, ja. Weil im Kern geht es ja darum, ich sag mal, dass der Verkäufer, die Innendienstkraft, der Vermieter, der Servicetechniker seine Aufgabe gern und gut erledigt. Ja. Sobald man aber anfängt, dann individuelle Ziele hinzusetzen, oder zu setzen. Ja. Geht es ja nicht mehr darum, die Aufgabe zu erledigen, sondern ist es ja nur noch Mittel zum Zweck, um Ziele zu erfüllen. Eigentlich zerstört man den Sinn der Aufgabe, wenn man das mal genau nimmt. Ja.
Und wenn man dann man erschafft neuen. Also der neue ist, meine persönliche Incentivierung zu erreichen. Also das ist, ich optimiere auf mich als Mitarbeiter, ne?
Nicht mehr aufs Unternehmen. Genau, aber das hat ja mit Kundennutzen nichts zu tun. Da geht es nur noch darum, Ziele zu erreichen. Ja? Und wenn ich Geldsäcke hinhänge, dann dreht sich diese Mittel-Zweck-Relation nochmal. Ja? Dann geht es nicht mehr darum, Ziele zu erreichen, sondern nur noch Geld zu verdienen. Und das können Sie reihenweise beobachten, ja? Finanzberater, Softwarevertrieb, ja? Da verkauft dir keiner was, was du brauchst eigentlich, sondern die verkaufen nur das, was hoch incentiviert ist. Das ist in einem hohen Maß, um das mal auf den Punkt zu bringen, das ist kundenfeindlich. Das Führen mit Zielen und Geldsäcken ist die systematische Zerstörung von Sinn und es ist kundenfeindlich.
Ja, und innovationsfeindlich.
Absolut.
Ja. Weil da können keine neuen Ideen mehr entstehen, weil da verkaufe ich halt das, was ich halt auf
der Genau. Bank habe. Ne? Aber jetzt nehmen Sie dieses Beispiel her und dann sagen Sie einer Organisation, schafft diese individuellen Ziele ab und die Geldsäcke. Da kommt Führung mit ins Spiel. Und das muss man denken können, das muss man tun, ja? Das muss man organisieren und das ist großes Kino. Ja? Und da scheuen viele vor zurück.
Ja? Ja, das hat Musik und das hat, ist auch keine, und diese Musik spielt nicht auf einer Blaupause. Ja, weil da ist jedes Unternehmen anders, da ist der Vertrieb so, da gibt es die Beziehungen, da möchte jemand seine Freunde schützen und umgekehrt. Ne? Also da gibt es keine Blaupause dafür mit 3-4 Schritten.
Ne? Und deswegen machen auch, ich sag mal, für mich sind Berater oft Blaupausenverkäufer. Ja? Uns nutzt kein Berater was, sondern du brauchst Menschen, Philosophen, die dir die Zusammenhänge immer wieder mal erklären. Aber keine Berater, ja. Weil die Probleme im Unternehmen, die kennt jeder, ja. Und oftmals fehlt eben der Mut und dann braucht man, ich sag mal, diese Prothesen als Berater, ja, die einem dann vermeintlich helfen, ja, aber helfen tut es nicht, da wird es nur noch schlimmer, ja.
Da sind Sie aber eine Ausnahme, Herr Sover. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich meine, ich habe mich in vielen Unternehmen schon unterwegs gewesen und das ist auch meine Philosophie. Und was gewollt sind fertige Lösungen.
Ja.
Und zwar im breiten Maße. Genau diese Blaupausen, diese Best Practices. Da wird sehr viel Geld für ausgegeben. Absolut, sehr viel Geld.
Absolut. Ist nach wie vor, da gibt es auch unterschiedliche Gründe. Ja, jetzt gucken Sie in einem großen DAX-Konzern, dann brauchen die sowas wieder als Vorstand für den Aufsichtsrat oder für die Bankenaufsicht oder whatever. Ja, aber jetzt, wenn ich vom Mittelstand rede, du musst dich ja nirgendwo legitimieren. Und das Schlimme sind für mich auch gar nicht die Blaupausenverkäufer, ja. Man, die glauben es auch oftmals, das, was sie da erzählen, aber das Schlimme sind die Unternehmensleitungen, die immer wieder da drauf reinfallen. Ja? Und im Kern, ich sage das immer wieder, das kommt nur daher, weil man unklar denkt und weil man dann eben nicht den Mut hat und sich den Schuh auch anzieht, die Dinge auch in die Hand zu nehmen. Ja? Und dann mal klar zu sagen, okay, so wie wir den Laden jetzt organisiert haben, das ist ein Stück weit irgendwann mal richtig gewesen, heute nicht mehr. Und jetzt müssen wir es eben anders tun. Und da kommt Führung mit ins Spiel, ja. Und da führt kein Weg dran vorbei. Und jetzt, wenn man sich einen Unternehmensberater holt und schöne PowerPoint-Folien und legt einen Haufen Geld auf den Tisch, dann ist es noch gar nicht so schlimm. Aber der Kollateralschaden entsteht ja dann, wenn man dann auch noch das anfängt umzusetzen. Ja.
Ja. Ich verstehe es dann oft auch nicht. Ne? Also nur mal die Situation. Ich habe ein Business am Laufen, ne? Relevante Umsätze und ich habe ein Problem. Ja, also das ich nicht ignorieren kann, würde ein Wohlan sagen, also Mitbewerber aus China oder sowas. Und sie fix, mir fällt nichts ein. Und stell dir vor, da gibt es einen, der hat 5 Schritte, wo das Problem gelöst ist. Wie wahrscheinlich ist das? Ganz ehrlich. Ne? Also da frage ich mich, das ist ja fast schon unterkomplex oder naiv, wie ich da vorgehe. Ne? Also, ach, das ist ja toll, der löst mir mein Problem, ja, super gut, komm her, 5 Schritte, hier hast du 1 Million, dann ist das gelöst, das ist doch Märchenland, kann doch nicht sein.
Absolut, ja? Das ist das eine. Und das andere ist aber, wer das Problem hat, hat doch auch immer die Lösung. Ja? Und unsere Leute, und das habe ich ja vorhin auch mit gemeint, wir selber müssen es nicht immer wissen, ja, aber unsere Leute wissen es doch, die wissen doch genau, wo das Problem ist und wer das Problem hat, auch die Lösung, da muss man doch nur zuhören. Und ich sag mal, in 95% der Fälle hat man das doch alles selber in der Hand. Da brauche ich niemanden dazu.
Ja. Ja, das ist auch meine Beobachtung. Die Mitarbeiter, ja. Also gehst du rein ins Büro, fragst die Chefsekretärin, sagst du, was soll man machen? Hast du eine Idee? Da hast du 3 Stück oder mindestens eine gute. Ja, da wette ich drauf. Ja, weil die den Laden kennt, weil die weiß, wo es läuft und so. Und oft haben Mitarbeiter die Idee. Und die Ideen für die Lösung des Problems, die liegen im Unternehmen und nicht beim Berater.
Man kann das auch immer beobachten, sobald Bewegung im Unternehmen vertikal nach oben kommt. Ja? Und ich frage jedes Mal, wenn jemand zu mir kommt, warum kommst du? Ja? Weil in der Regel hat jeder, der das Problem hat, auch die Lösung. Ja? Und dann kommt aber wieder das Thema Führung mit ins Spiel. Ja? Und wenn man dann auf den Zug aufspringt und sofort die Fragen beantwortet, dann erledigt man auch den Job desjenigen. Und wenn man die Kugel zurückspielt, dann sagt, was hindert dich eigentlich daran, die Entscheidung selber zu treffen? Also manchmal ist Unsicherheit, manchmal aus der Vergangenheit kommend, ich sag mal, Angst vor Konsequenzen. Und das muss man einfach miteinander trainieren, ja. Und Menschen können das, die wollen das und die braucht man nicht befähigen, die sind erwachsen. Aber da ist entscheidend, wie Führung eben reagiert, ja. Und für mich ist jede Bewegung vertikal ins Unternehmen, die kostet nur Zeit und Geld und du musst gucken, dass es möglichst wenig ist und alles horizontal irgendwie funktioniert. Ja?
Ich finde das auch einen guten Ansatz. Ich meine, Menschen groß machen, ja, ihnen den Rahmen geben, das Vertrauen geben, ja. Und ich gebe vollkommen recht, es muss eingeübt werden, insbesondere wenn sie aus anderen Kontexten sozialisiert worden sind, wo das Übliche mit Strafe oder negativer Incentivierung, wie auch immer, war, ne? Dann also ja, echt, darf ich das? Also, ja, klar, tu's, ne? Dafür bist du da. Du bist der Experte. Deshalb habe ich dich eingestellt. Ne? Das ist sowas, was der dann hören muss. Ja? Und dann kann er für einen arbeiten, dann kann er sinnvolle Tätigkeiten machen. Und das voranbringt das Unternehmen. Mhm.
Ja. Und über all das, was wir da reden, das hängt ja, für mich ist das so wie mechanisches Uhrwerk, ja. Und das eine ist, die Daseinsberechtigung von Unternehmen, einen Kunden jeden Tag einen Mehrwert zu liefern. Und ich sage nochmal, das sind die Organisationen, die das liefern. Das heißt, sowas zahlt auf die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens ein, auf die Kundenzufriedenheit. Sowas ist letztendlich betriebswirtschaftlich höchst sinnvoll, weil die ganzen Transaktionskosten deutlich weniger werden. Das zahlt auch auf das ganze Thema Fachkräftemangel ein, weil den gibt's heute nicht wirklich. Ja. Es gibt immer 46 Millionen arbeitende Menschen in Deutschland. Das wird irgendwann erst richtig kommen. Ja. Und Menschen können sich heute aussuchen, wo sie arbeiten und die werden in der Regel dort arbeiten wollen, wo sie auch so agieren können.
Ja. Ja. Herr Sova, zwei Fragen haben wir noch. Ich glaube, die sind relativ schnell zu beantworten. Und die eine wäre noch, was glauben Sie, ich nehme mal einfach an, das ist eine Annahme, dass Sie auch viel Kontakt mit anderen Geschäftsführern und Führerinnen haben. Und wie würden Sie sagen, wie unterscheidet sich denn die Transformation von der Beutelhauser Gruppe zu anderen Unternehmen? Und was sagen Ihre Kollegen aus anderen Bereichen zu Ihrer Transformation?
Also ich sag mal, das würde ich jetzt nicht anmaßen wollen, ich sag mal, unsere Transformation ins Verhältnis zu anderen zu stellen, weil da bin ich zu wenig im Detail. Ja. Ich sag mal, wir für uns gehen ganz klar unseren Beutelhauser Weg, sind dort im Großen und Ganzen auch zufrieden. Wenn jemand zu uns kommt, mit uns darüber reden will, Kollegen, Händler, Kollegen, Hersteller aus der Finanzbranche oder aus fremden Branchen, letztendlich machen wir das gerne, aber nicht mit dem, wir wissen was besser, sondern das ist einfach ein Erfahrungsaustausch. Ich glaube, da muss jeder seinen ganz eigenen Weg finden.
Ja, ja. Alles klar.
Und zuletzt, was hätten Sie denn erwartet, dass wir fragen und wir haben es gar nicht gefragt? Gibt es da was?
Ob das messbar ist, beziehungsweise das hatten Sie ja, glaube ich, zu Teilen auch gefragt und wann die Transformation beendet ist. Das sind eigentlich so die zwei Kernfragen, die immer wieder kommen.
Ja, ja. Aber es ist nie beendet. Das haben wir schon rausgehört und das können wir auch aus eigener Erfahrung sagen. Das hört nie auf.
Ja, und das ist auch ein Learning, ja, weil ich meine, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das jemals funktioniert hat, ja, aber da gab es ja immer das große Thema Visionen, dann sind Strategien abgeleitet worden und da gab es Maßnahmenpläne und dann hat man geglaubt, das irgendwie messbar zu machen, ja. Ich glaube, dass das nicht mal im alten Jahrtausend funktioniert hat, ja. Das ist alles ein unendlicher Weg und das ist Fahren auf Sicht und klar ist, dass nichts klar ist, ja. Und die Himmelsrichtung muss stimmen, das Geschäftsmodell muss stimmen und dann lauf los, ja.
Ja. Herr Sova, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke. Und wir wünschen Ihnen und für das Unternehmen und die Transformation alles Gute und viel Erfolg. Und ich freue mich über viele neue Geschichten, die wir sicherlich von Ihnen hören werden in der Zukunft.
Sehr gerne. Ich danke auch.
Ja. Alles Gute und bis bald. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.